dann sagt jemand, du kannst du mal über die und die Stelle predigen. Und ich habe immer diese grundsätzliche Einstellung, dass jeder Text, der von Gott kommt, der in der Bibel irgendwann mal gelandet ist, dass jeder Text nützlich ist zur Lehre, dass wir etwas lernen können, dass wir dort vielleicht auch Korrektur für unseren Weg erfahren, wenn wir gerade irgendwo auf dem Holzweg sind. Und manchmal ist es so, dass Bibeltexte, ach, die gehen runter wie Butter und da sagst du, ach ja, verstehe ich alles. Der verlorene Sohn, klar, der Papa hat ihn lieb, der nimmt ihn auf, der ist barmherzig, tolle Sache. Ja? Und dann gibt es andere Texte, sie sind komplizierter. Und der Wunsch, den ich heute hatte, das ist ein ziemlich kniffliges Gleichnis. Knifflig, weil man auf den ersten Blick jetzt denkt, dass man sich da eine schlechte Eigenschaft angewöhnen soll. Normalerweise sind die Gleichnisse, also diese Beispiele, die Jesus als Geschichten erfunden hat, um etwas deutlich zu machen, die sind ja dafür da, dass wir uns in die Lage der Leute dort drin hineinversetzen und dann das tun, was die dort machen, dass wir also etwas lernen, ohne eigene Fehler machen zu müssen. Und so ein Gleichnis ist von daher dafür da, dass man ja nachdenkt, dass wir unsere grauen Zellen mal anstrengen und überlegen, was meint denn der damit? Und dieses Gleichnis ist so etwas kniffliger, das ist das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter. Wer selber eine Bibel dabei hat, ich kann das immer empfehlen, bringt eine Bibel mit oder eine Handy-App, gibt es ja kostenlos die Bibeln. So, jetzt klickt man nicht so schnell hier, ich sage euch schon, wann es losgeht. Danke. So, dieses Gleichnis wollen wir uns anschauen vom unehrlichen Verwalter und wir wollen entdecken, dass selbst in den kleinsten Dingen, selbst wenn es auch um Geld geht, ja, muss nicht um großes Geld gehen, unser Umgang mit solchen Dingen, ja, mit unserem Portemonnaie, das kann eine Menge Sprengstoff bieten für das, wo es letztendlich mit uns hingeht nach dem Tod. Es kann darüber entscheiden, ob wir Himmel oder Hölle sehen. Und dieses Gleichnis erstmal hat zwei Teile, also einmal erzählt Jesus diese Geschichte und dann kommentiert Jesus diese Geschichte. Manche Gleichnisse, da kommentiert Jesus gar nicht viel, da ist alles klar wie Kloßbrühe. Bei diesem Gleichnis ist es gut, dass er das auch für uns kommentiert hat. Und ich lese dieses Gleichnis aus Lukas 16 und ich lese die ersten 7 Verse. Da sprach Jesus zu den Jüngern: Es war aber ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach: Komm her, Kollege, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht mehr Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt und graben kann ich nicht und auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich. Und er fragte den ersten: Hey, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach: 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm dein Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den zweiten: Hey, du aber, wie viel bist du denn schuldig? Er sprach: 100 Sack Weizen. Und er sprach: nimm deinen Schuldschein und schreib einfach mal 80 drauf. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Jesus beschreibt so, jetzt können wir mal... Genau, die ersten 7 Verse machen. Jesus beschreibt an der Stelle also das Ende einer Karriere. Könnte eigentlich auch ein Film bei Netflix oder so sein. Da ist ein Manager, der hat irgendwie Scheiße gebaut, hat irgendwas falsch gemacht. Ihm wird gekündigt, weil er nicht sauber seinen Job erledigt hat. Er hat die Ansprüche des Besitzers der Firma nicht erfüllt. Er ist mit dem Besitz nicht ordentlich umgegangen. Hier wird gesagt, er hat es verschleudert. Man kann ja das verschleudern, indem er zu viele Ausgaben hat, zu teure Maschinen kauft, zu teure Dienstwagen oder so. Er kann den Besitz aber auch verschleudert haben, weil er nicht darauf geachtet hat, die Preise an die Inflation anzupassen. Und von daher hat er vielleicht sich auch Gewinne entgehen lassen. Es wird hier nicht genau gesagt. Und für Jesus ist das auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist: Dieser Mann muss gehen. Und Jesus sagt, dieser Mann, der war nun gar nicht dumm. Der wusste, ich kann nicht körperlich arbeiten. Ich habe noch nie wirklich gegraben, und Graben war in Israel damals wirklich körperliche Arbeit der untersten Schicht. Ja, das hat man wirklich nur gemacht, wenn man nichts anderes konnte. Und er war auch zu stolz, um zu betteln. Vorher ist er immer Geschäftsessen mit den Leuten dort unterwegs gewesen. Ja, und jetzt auf einmal, wie sieht denn das aus, wenn er sich in die Straße setzt? Vorher hat er, keine Ahnung, 100.000 im Jahr verdient oder 200.000, und jetzt bettelt er. Was er brauchte, das fiel ihm auf, ist Vitamin B. Ich brauche Leute, Beziehungen, die mich jetzt rausreißen, damit nicht alles kaputt geht. Und so hat er dann ganz clever seinen letzten Arbeitstag genutzt, und er hat dann eben diese Geschäftspartner, mit denen er vorher so fein essen gegangen ist, die hat er nochmal schnell zu sich bestellt ins Büro. Die sollten dann die Geschäftsunterlagen mitbringen. Und dann beschreibt Jesus hier, wie dieser Geschäftsmann, ja, der Verwalter mit den Geschäftspartnern, die Rechnungen frisiert. Die haben also Waren bekommen, die sollten die bezahlen. Da stand schriftlich, wie viel das ist. Jeder hat ein Dokument gekriegt. Und frisieren heißt, wir ändern einfach die Zahl oder machen aus Brutto und Netto oder umgedreht. Unterm Strich war aber klar für diese Geschäftsleute, wenn ich bei dem jetzt mich drauf einlasse auf den Handel, dann brauche ich viel, viel weniger Zahlen. Einmal wird hier von 50% weniger geredet, einmal von 80%. Das hat auch was damit zu tun, wie groß die Gewinnmarge war bei Öl oder bei Weizen. Aber es geht hier nicht um Peanuts. Es geht nicht um ein bisschen Geld, sondern jetzt gerade beim Weizen beispielsweise, da ist das Volumen, um das es geht, das sind mehrere Jahresgehälter eines guten Arbeiters gewesen. Das heißt, wenn er seinen ehemaligen Geschäftspartnern so viel Geld erlässt, dann sagen die, das ist ein Guter. Das ist einer, auf den kannst du dich, ne? Der hat unserer Firma gut getan. Und seine Hoffnung ist natürlich, dass die dann hinterher ihm günstig gewogen sind. Wenn er auf der Straße landet und sich Arbeit suchen muss, dann sagen die, ach komm, du kannst bei uns noch Fördner sein oder kannst irgendwas machen, was ein bisschen deiner Stellung entspricht. Hast ja uns viel Geld gegeben. Jetzt steht hier ganz spannend die Reaktion des Chefs. Machen wir mal Vers 8. Und der Herr lobte, diesen ungerechten Verwalter. Spannend ist diese Reaktion, weil Jesus doch uns eigentlich nichts beibringen will, dass wir jetzt hier irgendwie Rechnung frisieren. Wir sollen mit Geld gut umgehen, wir sollen korrekt sein, auch als Christen. Und der Chef, dem fehlen doch nun die Summen. Dem ist ja Gewinn entgangen, einmal 50% und einmal 20%. Aber das sind, wie gesagt, Maßstäbe, wo er ja schon in seiner Firma hätte weiter investieren können. Dem Chef fehlen die Summen, aber statt auszurasten, da lobt der Chef diesen cleveren Verwalter. Vielleicht hat er sich gesagt, hey, hättest du mal vorher dir so viel Mühe gegeben, wärst du vorher mal so clever gewesen, dann hättest du nicht so viele Verluste gemacht und hättest nicht mein Geld verschwendet. Aber nun, wo es um deinen eigenen Kragen geht, da wirst du auf einmal schlau. Ja? Vielleicht hat er sich so eine Eigeninitiative gewünscht. Hier steht, er lobte ihn. Und wenn in der Bibel steht, loben, dann heißt das loben. Ein Stück weit vielleicht Bewunderung dabei. Jesus, der zoomt an dieser Stelle aus dem Gleichnis etwas heraus und der legt diesem Chef in der Geschichte, nun in Vers 9, schon eine Deutung des Gleichnisses in den Mund. Jesus sagt, oder durch den Chef, die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Die Welt ist klar, das sind die Menschen ohne Gott, die leben so und sagen, ach, ich brauche Gott nicht. Und die anderen, das sind die Kinder des Lichts, das sind die, die sagen, ich möchte mich in das Licht Gottes stellen und ich möchte mit Gott zu tun haben und mich anstrahlen lassen und wärmen lassen. Und Jesus sagt, die Kinder der Welt, die mit Gott nichts zu tun haben, von denen könnt ihr was lernen, die sind richtig clever. Schaut da mal hin, ihr Christen. Ihr seid manchmal so, strengt euch mal an, denkt mal ein bisschen nach. Das könnt ihr hier von diesem Verwalter lernen. Wir sollen also nicht die Ungerechtigkeit lernen, jetzt mit Geld falsch umzugehen, sondern wir sollen lernen, clever zu werden, unseren Grips einzusetzen. Keiner von uns will so ein ungerechter Verwalter sein, aber Jesus sagt, wir sollen clever sein. Denn was hat der Verwalter eigentlich gemacht? Er hat im Jetzt, als bei ihm die Situation so schwierig ist, hat er schon an morgen gedacht. Er hat sich nicht hingesetzt und gesagt, oh, jetzt habe ich den Job verloren und was packe ich ein und wie geht's denn weiter und komme ich denn durch? Nein, er hat an die Zukunft gedacht. Was kann ich tun, damit ich in der Zukunft es besser habe? Und wenn ich jetzt mit dem Geld meines Chefs mir Freunde kaufe, dann sind die Freunde nachher meine Freunde, wenn ich sie brauche. Und genau dahin will Jesus die Jünger damals bringen, als er die Geschichte erzählt. Und er will auch uns heute zum Nachdenken bringen. Denn auch wir sollen doch klug sein, im Hier und Jetzt nachzudenken über das Morgen. Was wird denn aus uns morgen? Und wenn Jesus sagt morgen, dann meint er die Ewigkeit, dann meint er das Leben nach dem Tod, wo wir nicht einfach nur läppische 80 Jahre werden, wenn es hochkommt, sondern wo wir in Ewigkeit leben. Und das, was wir uns hier eingebrockt haben an Guten oder Schlechten, das wird dort auch Auswirkungen haben auf die Ewigkeit. Jesus erklärt den Jüngern in Vers 9, worauf er eigentlich hinaus will. Der Verwalter hat sich mit Geld die Freundschaft anderer gesichert. Und so sollen wir uns auch Gutes sichern mit dem Geld, was wir heute zur Verfügung haben. Wir sollen für die Ewigkeit vorsorgen, also für die ewigen Hütten, auch wieder so eine Metapher, denn der hat ja gedacht, die nehmen ihn in ihren Haushalt auf, da ist ein Esser mehr oder weniger nicht schlimm und so ist es dann auch in der Ewigkeit, dass man dort wohnen kann. Hier in Vers 9, da spricht Jesus von Mammon. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Frage an alle. Quizfrage, wie bei Wer wird Millionär? Was ist Mammon? Ruft es mal laut rein. Geld? Jedes Geld? Mammon ist zu viel Geld. Geld braucht jeder. Wir brauchen Geld zum Leben. Geld selber ist erstmal nicht schlecht. Auch in der Bibel nicht. Die mussten auch essen und leben und alles, die Familie durchbringen. Mammon ist, wenn man zu viel Geld hat. Mammon ist Reichtum. Mammon ist Besitz. Mammon ist das, wo du sagst, ey, ich habe doch vorgesorgt. Wie der reiche Kornbauer, von dem wir vorhin gehört haben. Der hat nicht gesagt, ich brauche Gott, sondern der hat gesagt, ich habe meine Scheunen voll, Alter. Was wollt ihr? Ja, er stand im Leben, das Geld war seine Absicherung. Und er hat von daher das Geld auch sehr lieb gehabt. Und wenn man viel Geld hat, hat man zumindest die Gefahr, dass das Geld einen auch verändert, dass sich viel um das Geld dreht, weil man es ja auch nicht mehr verlieren will. Muss nicht so sein, es ist aber eine Gefahr. Reichtum kann einem vorgaukeln, dass man in dieser Welt sicher ist, so wie beim reichen Kornbauern. Aber die Bibel sagt und auch unsere Erfahrung, dass nichts sicher ist. Ich kann hier tot umfallen vor euren Augen, weil irgendwas in meinem Körper keiner gewusst hat. Ich kann nachher vom Auto überfahren werden oder irgendwer fährt mir rein. Das Leben kann so schnell vorbei sein. Und da ist dann voll egal, ob du viel Geld hast oder wenig. Das letzte Hemd hat keine Taschen und wir können nichts mitnehmen. Aber wir können das Geld, was wir hier haben, die Dinge, die Gott uns anvertraut, wir können diese Sachen investieren, damit wir, wenn wir auf der anderen Seite aufwachen, vorgesorgt haben, dass wir Dinge haben, die Gott gut findet. Eine Sicherheit, die über das Leben hinausgeht. Wir sollen klug sein, wie dieser Verwalter. Und wir sollen mit unserem Geld, mit unseren Möglichkeiten etwas anstellen, was uns in der Ewigkeit bei Gott hilft. Und nun ist die Frage, was ist das? Wie geht das? Es geht um Klugheit. Machen wir mal die nächste Folie bitte. Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben, sagt Jesus in Matthäus 10. Jesus sagt, strengt euren Kopf mal an. Lauft nicht naiv als Christen durch die Gegend, sondern wisst, woran ihr glaubt. Wisst, wofür ihr das macht. Und hier geht es darum, er sagt, seid klug wie die Schlangen, aber nicht so listig, wenn man so will. Ja? Hintergeht mit eurer Klugheit nicht andere Menschen, sondern seid wie eine Taube, die rein und sauber ist. Seid friedfertig, tut Gutes mit dem, wenn ihr euren Verstand einsetzt. Wir sollen im Hier und Heute schon an das Morgen denken und wie du mit Geld umgehst, wie ich mit Geld umgehe, wisst ihr was, das zeigt unser Herz. Wo schlägt unser Herz? Sag ich wie Dagobert Duck, meins, meins, meins. Keiner kriegt was ab. Oder sag ich wie Jesus, komm, ich gebe, ich verteile, alle sollen satt werden. Unser Herz ist das, was bei Gott in der Ewigkeit landet. Unsere Persönlichkeit, deine Gefühle, deine Wünsche, das, was dich im Innersten ausmacht. Und das Innerste, unser Herz, es wird von Geld, kann es schnell korrumpiert werden, es kann verfinstert werden. Dieses Herz soll aber schlau sein und auch rein wie die Tauben und deswegen lädt Jesus ein, drüber nachzudenken. Jesus, der möchte vor allen Dingen eine Sache, er möchte an unseren Herzen arbeiten. Und dafür will er uns erstmal lieb haben und an sein Herz randrücken und sagen, du, ich habe alles für dich gemacht, ich habe mein Leben für dich investiert, damit du ein neues Leben haben kannst, du kannst neu anfangen. Lass dich lieb haben, lebe aus der Umarmung heraus, die Gott dir anbietet. Und dann leben wir in der Beziehung zu Gott und er arbeitet an uns. Ich habe meine Kinder lieb, die müssen nichts dafür tun, aber ich will natürlich ihr Bestes und so habe ich sie dann auch trainiert, ihnen Sachen beigebracht und ob das Toilette gehen oder Essen oder sonst wie dann später andere Sachen sind. Und so ist Gott auch, er möchte unser Bestes und er möchte an unserem Herz, an unserer Persönlichkeit arbeiten, damit wir immer fröhlicher, immer glücklicher, immer liebevoller werden. Wenn er an unserem Herz arbeitet, dann gibt es andere Gleichnisse, zum Beispiel auch mit dem Verwalter, der dann einfach egoistisch die anderen schlägt. Also da geht es um die Beziehung, ja, dass wir lernen sollen, richtig Beziehung zu anderen zu führen. Aber hier geht es eben auch darum, dass Gott unser Herz weich machen möchte, mitfühlen, dass wir großzügig sind, auch wenn es um Geld geht. Dass wir nicht uns um uns selber drehen, sondern den anderen im Blick haben. Und das geht nur, wenn wir am Herzen Gottes sind, wenn wir Jesus seinen Herzschlag spüren, der für diese Welt, für die Menschen, für dich und mich sich investiert hat. Jesus gibt uns im Umgang mit Geld gute Gelegenheiten, Gutes zu tun. Und da machen wir mal das nächste. Achso, Großzügigkeit wird belohnt noch. Ja? Sie werden in der ewigen Hütte aufgenommen. Das heißt, wenn wir im Sinne Gottes mit den Ressourcen umgehen, die er uns gibt, dann können wir auch in der Ewigkeit bei ihm sein, weil wir so leben, wie es sich für Gottes Kinder gehört. Jesus bringt an dieser Stelle nun eine Spielregel des Reiches Gottes noch mit rein. Reich Gottes heißt, hier fängt es ganz klein im Verborgenen an, wenn wir mit Gott zu tun haben, aber dann in der Ewigkeit ist Action. Wir sehen dann alles, was wir jetzt geglaubt haben. Wir sehen Gott leibhaftig, wir sehen die Engel, wir sehen die Herrlichkeit, wir sehen eine Welt, die funktioniert und nicht mehr kaputt geht. Und hier sagt Jesus, wer im Geringsten treu ist, das ist die Spielregel, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Es fängt immer klein an, wie bei den Kindern, wie bei meinen Kindern, denen ich ja kleine Dinge beibringen musste und irgendwann kriegen sie 1 Euro Taschengeld. Ist lange, lange her, wo sie 1 Euro gekriegt haben. Irgendwann steigerst du auf 5 Euro und du merkst, sie können damit umgehen. Sie lernen ein bisschen zu rechnen. Sie lernen, dass sie für größere Sachen sparen müssen. Und irgendwann kommt eine 0 dran oder so. Ne? Und dann wird es vielleicht für die nochmal besser. Das ist eine Spielregel im Reich Gottes. Charakter zeigt sich in den kleinen Dingen. Und wenn ich jetzt Christoph 10 Euro gebe oder 5 Euro und sage, mach damit was Schönes. Und ich merke, Christoph macht mit den 5 oder 10 Euro was richtig Tolles. Dann kann ich sagen, Christoph, ich sehe deinen Charakter, du bist einer, du hast nicht die 5 Euro für dich selber für Eis ausgegeben oder so, sondern du hast geteilt oder wen zum Eis eingeladen. Und deswegen gebe ich dir nächste Woche 100 Euro. Und du lädst noch mehr Leute ein, wahrscheinlich. Ja? Das heißt, es ist skalierbar. Wer im Kleinen treu ist, der ist auch im Großen treu. Und die Frage ist, wie gehen wir mit den Ressourcen um, die Gott uns gibt? Auch mit dem, wo wir sagen, das ist doch so wenig, ich verdiene nicht so viel, ich habe nicht so viel. Wie gehe ich damit um? Es zeigt meinen Charakter, es zeigt mein Herz. Klebe ich an diesen materiellen Dingen, die vergänglich sind? Oder setze ich alles auf eine Karte und sage, ich will Gott eine Freude machen, ich möchte anderen Menschen eine Freude machen. Die Ressourcen sind dafür da, dass ich sie investiere. Für die Sachen, die Jesus wichtig sind. Und das sind Menschen, die Hilfe brauchen. Und das sind Menschen in Not. Und das geht ja nicht nur um Geld, an dieser Stelle schon, aber grundsätzlich Ressourcen ist auch Zeit. Dass ich mich mal hinsetze oder wen besuche und wenn ich dafür weit fahren muss. Dass ich jemand glücklich mache, offene Ohren schenke. Dass ich vielleicht beim Umzug mithelfe oder anderen Dingen. Das sind Ressourcen, mit denen wir umgehen können. Und wenn wir im Kleinen treu sind, dann wird Gott uns mehr Ressourcen geben. Vorher, als ich jung war, konnte ich natürlich nicht so viel helfen, hatte nicht so viel Geld und nicht so viel Wissen oder was auch immer. Und ich hatte begrenzte Möglichkeiten, anderen zu helfen. Aber weil ich die genutzt habe, wurden die Möglichkeiten größer. Man ist gewachsen und man kann dadurch mehr helfen. Man hat mehr Wissen, mehr Möglichkeiten, auch dort Gott Ehre zu machen. Wenn du dich um dich selbst drehst, um deine Zeit, um dein Geld, um deine Kraft, wenn du das alles nur für dich selbst verbrätst, sagt Jesus, dann wirst du das auch tun, wenn du mehr Ressourcen hast. Aber wenn du schon lernst, im Kleinen abzugeben, dann fällt dir das später auch leicht, wenn es viel mehr ist, weil es ist nur Geld, es ist nur Zeit, es ist nur Kraft. Es sind alles Dinge, die wir nicht selber hergestellt haben, sondern die Gott uns zur Verfügung stellt, weil er uns segnet. Ein schönes Beispiel gibt es im Lukas-Evangelium etwas später, Lukas 21. Da war Jesus im Tempel, er blickte auf und sah, wie die Reichen ihre Opfer in den Gotteskasten, in so eine Spendenkiste reinlegten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die dort 2 Schärflein, also ganz kleines Geld, reinlegte. Und Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. Denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss zu den Opfern eingelegt, sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Sie war im Kleinen treu und dieses Kleine, das wenige Geld war aber gleichzeitig alles, was sie hatte. Und das zeigt ihr Herz. Und um unser Herz, darum geht es bei Gott. Die Witwe war arm und hat trotzdem abgegeben. Es geht nicht Gott um unser Geld, das ist auch keine Spendenpredigt, dass wir jetzt alle noch mehr spenden für die Gemeinde oder für andere gute Sachen. Es geht darum, dass wir an unserem Herzen arbeiten. Hängt unser Herz am Geld, an materielle Absicherung? Hängt es daran, dass wir ein schönes Leben auf Erden haben in Freuden? Oder hängt unser Herz am Reich Gottes, an dem Willen Gottes, an dem, was ewig ist, an dem, was bleibt, an der Liebe, die er ja auch durch uns in die Welt geben möchte. Gott will unser Herz von den Dingen befreien, die uns gefangen nehmen können. Und bei Geld, da kommt eben das vorhin, was Peter gesagt hat, dazu. Da wird man gierig. Peter weiß das schon. Dass man, wenn man Geld hat, man muss aufpassen, dass man nicht noch mehr haben will, wie Dagobert Duck. Wer Geld hat, muss auch aufpassen, dass er nicht geizig wird und sagt, ja, ich habe das alles erarbeitet, niemand hat mir dabei geholfen und deswegen gebe ich nichts ab. Geld ist dafür da, dass wir Freude machen, dass wir teilen und dass wir es einsetzen zum Wohl und zur Ehre Gottes. Wenn wir lernen, Geld nicht zu wichtig zu nehmen, machen wir mal einen nächsten Klick, dann ist es eine gute Angewohnheit, wenn wir im Kleinen anfangen, nicht nur an uns selbst zu denken, sondern etwas abzugeben. Es ist eine gute Angewohnheit, wenn wir Gemeinde unterstützen, weil ohne die Spenden von uns allen funktioniert hier nichts, dann wird kein Haus bezahlt und kein Pastor und nichts. Es ist eine Angewohnheit und wenn wir uns Sachen angewöhnen, dann fällt es auch immer leichter, das durchzuhalten. Das zweite war die Witwe und das dritte ist die Kompetenz. Unser Herz, da wächst einfach eine Kompetenz, die bei Jesus auch ist, nämlich das Teilen. Dass wir uns nicht mehr am Besitz klammern, sondern dass wir Freude daran entwickeln, anderen etwas abzugeben. Und das Abgeben ist eine Form von Liebe. In der Bibel steht im 1. Johannesbrief, wenn aber jemand dieser Welt Güter hat, also materiellen Besitz, und er sieht seinen Bruder oder seine Schwester darben und schließt sein Herz vor ihnen zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Wenn wir hier in der Gemeinde mitbekommen, einer ist voll in der Krise, das klappt irgendwie mit den Finanzen nicht oder man hat große Rechnungen, sollte uns das kalt lassen? Ich habe immer wieder erlebt in unserer Gemeinde, dass es nicht kalt lässt. Und das ehrt Gott, das zeigt unser Herz, wenn wir doch Anteil nehmen und sagen, kann ich dir irgendwo helfen, auf die eine oder andere Art? Kann ich helfen, deine Lasten mitzutragen? Wir sind hier durch Jesus eine Familie. Und da geht es nicht um Einzelkämpfer, sondern es geht darum, dass wir miteinander und füreinander sind, weil Jesus uns das geboten hat. Ohne diese Liebe, wenn wir ewig im Gottesdienst sitzen und sagen, ja, Gott ist die Liebe, Halleluja. Aber wir machen das selber nicht. Was haben wir dann gelernt? Was hat dann unser Herz sich dann verändert, dass wir Christen sind? Dann haben wir nichts gelernt. Und dann ist es auch ja tatsächlich die Gefahr, dass wir uns disqualifizieren für den Himmel, weil da sind Leute willkommen, die lieben wie Gott. Und das wollen wir lernen bei Jesus. Und wenn du keinen Bock hast auf Liebe, wenn du dich nur um dein Leben drehen willst, sag Gott, okay, ja, tut mir dann leid, musst du, dann leb alleine. Aber dann brauchst du in der Ewigkeit auch nicht bei der Party bei sein. Jesus bietet uns alles an und er schenkt uns den Himmel. Wir können uns den nicht verdienen. Aber die Art und Weise, wie wir als Christen leben, wie wir etwas zurückgeben, wie wir Gott Ehre machen, auch mit unserem Geld und mit unserer Kraft und Zeit, das zeigt, ob wir etwas gelernt haben. Ob Gottes Geist unser Herz wirklich erreicht hat und weich gemacht hat und liebevoll. Jesus schenkt uns nicht nur neues Leben, sondern er möchte uns beibringen, dass wir kompatibel werden für den Himmel. Johannes an anderer Stelle sagt, wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Dann hat er nichts gelernt. Und es gibt auch immer wieder, auch in, wenn du in die Geschichte guckst, in christlichen Kirchen und Gemeinden Menschen, die einfach da sind, aus Routine, aus Zwang, was auch immer. Aber das Herz wurde nicht verändert. Und das soll so nicht sein. Jesus formuliert in Vers 11 und 12 noch einmal die Sache ein bisschen anders. Wir sind gleich durch. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Der Gedanke dahinter ist, dass alles, was wir haben in dieser Welt, ist uns von Gott geliehen. Du hast, wenn du Geld verdienst, irgendwo arbeitest, dann hast du die Gesundheit von Gott bekommen. Gott hat dich in dein Leben reingerufen. Er hat dir die Möglichkeiten gegeben, etwas zu bewirken und auch Geld zu verdienen. Und das ist alles etwas, was von Gott gegeben wurde. Aber im Himmel, in der Welt, bei Gott dann später, da werden wir Dinge bekommen, die uns gehören. Wir werden eine Belohnung für das bekommen, wo wir jetzt Einsatz gezeigt haben für das Gute. Und diese Belohnung, die gehört uns dann wirklich. Und hier wird gesagt, wenn du jetzt schon nicht mit dem umgehen kannst, was du nicht mal selber erarbeitet hast, wie willst du dann in Gottes neuer Welt mit dem arbeiten, was dir eigentlich gehört? Wenn du es hier verschleuderst, wirst du es da verschleudern. Wir sollen unseren Kopf anschalten und überlegen, wie wir mit Ressourcen umgehen. Bei Gott dürfen wir schalten und walten mit dem, was uns einmal gehört. Wir dürfen mit Ressourcen umgehen, wir werden im Himmel Beziehungen pflegen. Und wenn wir das hier schon nicht hingekriegt haben, warum sollte es dann auf der anderen Seite klappen? Jesus setzt einen Kontrast hier Das Geld ist vergänglich, aber es ist ein Trainingsfeld, wo wir lernen können, abzugeben und zu lieben. Und darum geht es dann in Gottes neue Welt nur noch. Was möchte Jesus mit dem Gleichnis erreichen? Er will immer eine Reaktion bei den Zuhörern und auch bei uns. Und die Reaktion ist eine klare Entscheidung und dafür haben wir das noch im Kasten. Das ist so der große Ausrufesatz, den Jesus hier setzt. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Christsein ist immer wieder eine Entscheidung. Worauf baue ich mein Leben? Setze ich alles auf eine Karte, auf Gott? Oder will ich so ein bisschen ein schönes Leben hier haben und ein schönes Leben da haben? Beides geht nicht. Jesus hat alles auf eine Karte gesetzt und er hat dafür riskiert, dass es ihm in diesem irdischen Leben nicht gut ging, weil er zur Wahrheit stand, weil er dafür auch Prügel eingesteckt hat, weil er Dinge getan hat und gesagt hat, die für die Menschen in seinem Umfeld unbequem waren. Und als Christen, die wir Jesus nachfolgen, da sind wir auch aufgerufen, ein Profil zu haben und zu sagen, weil mir die künftige Welt, die Herrschaft Gottes so wichtig ist, bin ich auch bereit, jetzt schon konsequent zu sein und nicht das Beste aus beiden Welten mitzunehmen. Viele von euch kennen die Geschichte vom reichen Jüngling. Der wollte Jesus eigentlich nachfolgen. Der wollte dir alles für die Ewigkeit geben. Aber als Jesus sagt, ja, dann trenn dich doch von deinem Geld, gib's den armen Leuten. Wir haben so viele arme Leute hier. So, dann bist du frei. Dann kannst du mitkommen. Dann hast du den Hauptgewinn, wirklich. Und der sagt, nee, schaffe ich nicht. Ich brauche mein Geld. Es gibt ein Gleichnis, was Lukas hier anschließt. Da landet ein Reicher in der Hölle, weil er sich im Leben nur um sich selber gedreht hat, weil er nicht gelernt hat, abzugeben, weil er nicht gelernt hat, so zu leben. Und dann ein paar Kapitel weiter haben wir den Zöllner Zachäus, ganz anders. Da ist nicht die Traurigkeit wegen dem Geld, sondern die Freude, dass er es endlich los wird. Der war voll reich und hat es dann verschenkt, hat es zurückgegeben den Menschen, die er übervorteilt hat. Und er hat diesen Ballast, der sein Herz festgehalten hat, er ist den Ballast losgeworden. Und dann steht dort, dass dort Freude in seinem Haus einkehrte bei Zachäus. Unser Herz, es geht ums Herz. Und unser Herz soll frei und hüpfend sein. Es soll sich freuen. Und es soll Freude dabei haben, wenn wir etwas weitergeben von dem, was Gott uns anvertraut. Unser Leben soll ein Kanal sein. Gott gibt uns Dinge und wir geben diese Dinge weiter an andere. Und so soll auch unsere Stadtmission sein, dass wir nicht alles nur für uns selber verbraten, sondern wenn wir die Not von anderen mitbekommen, dann wollen wir handeln. Und wir haben in der Vergangenheit immer wieder gehandelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel von dem Stefan Wahidi damals, der Bruder, der in Gefangenschaft war, da von den Taliban, ne, wo wir dann gesammelt haben, ja, um ihn da rauszukaufen, so eine Sache. Darum geht's, dass unser Herz in dem Sinne Jesu schlägt. Wie wäre das, wenn wir in der kommenden Woche sagen, Jesus, hier ist mein Portemonnaie, bestimme du, was wir damit machen. Vorher wäre es gut, wenn man im Portemonnaie, nicht so wie bei mir, da ist meistens kein Schein drin, so nicht wirklich, wenn man sich vorher das Magazin auflädt, sag mal, was weiß ich, 20 5-Euro-Scheine oder so. Ja? Und dann, wenn man was auf dem Herzen hat, wo man sagt, also Jesus, wenn der jetzt mein Portemonnaie hätte, dann würde der aber von den Fünfern dann mal ein paar raushauen. Ja? Und jemand Freude schenken, Hoffnung schenken. Wir leben doch in einer Welt, wo alle denken, oh, das geht nicht vorwärts und alle denken nur an sich und alle bereichern sich. Und, oh. Und dann kommt da einer hin, so ein Verrückter, und sagt, Gott hat mich so sehr beschenkt, hier, ich schenke dir einfach 50 Euro, mach was Schönes mit. Das macht einen Unterschied. Und vor allen Dingen sowas vergisst man auch, wenn man es selber gemacht hat. Man vergisst das nicht, weil die Freude, die bleibt zurück. Es ist einfach nur eine andere Währung. Man hat etwas ausgetauscht, wenn man will. Am Ende Apostelgeschichte 2 lese ich noch einen Vers vor. Der müsste hier auch sein. Alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Da wird über eine christliche Gemeinde gesprochen, und zwar die allererste. Und sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Das ist, klingt so ein bisschen wie eine Kommune, ne, so alles in einen Pott. Ja, hat in dieser ersten Zeit jedenfalls funktioniert, bis die dann irgendwann die Reichen wirklich auch kein Geld mehr hatten, und dann war es auch da knapp in Jerusalem. Aber es ist begeisternd, weil das gesehen wurde in einer Welt, im Römischen Reich hat jeder für sich selber gekämpft. Ellenbogenmentalität. Und die Christen haben auf einmal angefangen, wir sind füreinander da. Und wir sehen, wo einer in Not ist. Und dann gibt's, wir kümmern uns um die Witwen, die nicht versorgt werden, die keine Kohle haben. Und um die Waisen, die keine Eltern haben, die aber auch aufwachsen müssen. Und diese Liebe, die wurde dann gesehen. Apostelgeschichte 4, der andere Text. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele, haben sich also auch gut verstanden in dieser Gemeinde. Und auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, der verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. So kann es laufen, wenn wir Christen sagen, das Geld ist nicht unwichtig, sondern es ist eine Ressource, die dafür da ist, dass wir lernen zu lieben. Es ist eine Ressource, mit der wir lernen können, unser Herz mit Jesus, seinem Herz, schlagen zu lassen. Es ist eine Ressource, die uns vorbereitet auf die Ewigkeit, wo Großzügigkeit und Liebe und Barmherzigkeit Standard ist. Dazu helf uns Gott. Amen.